3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschwin. Jens, Paul und ich sind bereit für eine neue Folge The People Equation und wir freuen uns, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen. In der heutigen TPE-Folge geht es um ein Thema, das vielen von euch nur allzu vertraut sein dürfte. Wie kann man eine kaputte Unternehmenskultur wieder reparieren? Klar ist, falls so ein Versuch Erfolg hätte, wäre das ein gewaltiger Hebel für den künftigen Erfolg eines Unternehmens oder eines Teams. Um das zu diskutieren, hole ich jetzt meine beiden Co-Hosts mit rein. Zuerst Paul Taaf, der rund 2 Jahrzehnte lang als CFO bei diversen Unternehmen tätig war und bestimmt auch bei solchen mit einer nicht so guten Unternehmenskultur. Hallo Paul.
Hi, grüß dich Michael, grüß dich Jens.
Und ganz wichtig wird heute auch Jens Arzleben sein, der als Positive Leadership Coach regelmäßig an genau solchen Projekten arbeitet, in denen es darum geht, eine Unternehmenskultur zu drehen. Moin nach Hamburg, lieber Jens.
Ja, moin zurück, ihr Lieben. Hallo.
Paul, ab wann würdest du denn sagen, dass eine Unternehmenskultur kaputt ist?
Oh, was für eine Frage.
Ich bin gespannt auf deine Antwort.
Wenn nichts funktioniert.
Wenn nichts funktioniert, schön auf den Punkt gebracht. Jens, wie würdest du eine kaputte Unternehmenskultur definieren?
Naja, was heißt kaputt? Kaputt heißt ja erstmal, dass es nicht zielführend ist, ne? Und keine Ergebnisse rauskommen, die man sich erhofft hat. So, das heißt also, wenn die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, so gestaltet ist, dass man keine gewünschten Ergebnisse erzielt.
Genau darüber wollen wir heute reden, wie man es hinkriegt, dass die Dinge wieder funktionieren von der kulturellen Seite her. Ich versuche sehr konkret zu werden. Ich hoffe, dass ihr da mitgeht, ihr zwei, und bin da eigentlich recht zuversichtlich. Ich persönlich kenne einen Fall, in dem es folgendes Problem gibt. Früher herrschte in diesem Unternehmen eine Command-and-Control-Kultur, richtig oldschool. Den Leuten wurde von ihren damaligen Chefs das Mitdenken praktisch abgewöhnt. Entsprechend niedrig sind Engagement und Identifikation über die Zeit geworden. Jetzt hat aber eine neue, moderne Führungskrew das Ruder dort übernommen, die viele Sachen richtig macht. Aber die Organisation ist träge, vorsichtig und misstrauisch und deshalb dauert dort jeder Veränderungsschritt viel länger, als es eigentlich sein müsste. Jens, wie schwierig ist es denn, solche Altlasten zu bereinigen und eine Organisation wieder positiv und agil zu machen? Kann man das in überschaubarer Zeit mit konsequenten Maßnahmen erreichen?
Also die gute Nachricht ist, das kann man auf jeden Fall erreichen. Die zweite gute Nachricht ist, das kann auch in überschaubarer Zeit passieren. Die schlechte Nachricht ist, es geht nicht über Nacht. Und die zweite schlechte Nachricht ist, es bedarf eines Bewusstseins auf der ersten Führungsebene für die Schwierigkeit, die Komplexität dieses Prozesses. So, was heißt das so verklausuliert? Die Leute, die da neu reingekommen sind, die mit besten Absichten das Richtige richtig machen wollen, müssen verstehen, dass sie auf eine Kultur treffen, die, ich sag mal, sich so etabliert hat, dass die Menschen in der erlernten Hilflosigkeit sind. Das heißt, wenn ich patriarchalisch geführt werde und wenn ich nichts zu sagen habe, sondern nur ausführendes Organ bin, wenn ich nicht gefordert wurde, mich einzubringen, wenn ich keine ausreichende Freiheit hatte, mitzugestalten, wenn das Sinnerleben keine Relevanz hatte, sondern es darum ging, meine Aufträge so abzuarbeiten, wie mir das vorgegeben wurde, dann plötzlich jemand kommt, der von mir Freiheit und Eigenverantwortung erwartet, dass erstmal die Menschen in die absolute Unsicherheit stürzt. Weil die alte Art und Weise zu führen, ob mir die gepasst hat oder nicht, da hatte ich die Gewissheit, was von mir erwartet wurde. Und jetzt kommt etwas Neues und mit einem Schlag ist die Gewissheit weg. Und wenn die Gewissheit weg ist, dann wächst die Unsicherheit. Und sind wir wieder beim Säbelzahntiger. Die Unsicherheit heißt, dass die Menschen grundsätzlich erstmal das, was sie wahrnehmen, für sich als bedrohlich aufnehmen könnten. Und damit dann in Flucht, Kampf, Erstarrung, Todstellen verfallen. Das heißt, die Leute, die reinkommen in die Führungsebene, müssen wissen, dass das keine Befreiung ist, sondern erstmal grundsätzlich eine Bedrohung sein könnte. Und sie müssen sicherstellen, dass sie den Leuten helfen, ihre Bewertung zu adjustieren. Und das kommt vor allen Dingen durch eine Wahrhaftigkeit, eine echte Integrität, eine, ja, sag mal, Art und Weise, eine genuine, sagt der Engländer so schön, eine Echtheit in diesem Ansatz, gleichzeitig verbunden mit der wirklich ernsthaften Unterstützung die Organisation von A nach B bewegen zu wollen. Und das ist Taten und Handeln. Jeder Touchpoint mit jedem Mitarbeiter in dem Unternehmen, die Führungskraft jemals haben wird, muss darauf einzahlen. Und wenn das der Fall ist, dann wächst das Pflänzchen des Vertrauens und dann wächst die zweite Pflanze, nämlich die Pflanze des Glauben an das Gelingen dieser Mission. Und da muss ganz, ganz sorgfältig darauf geachtet werden, dass keiner zu keinem Zeitpunkt auf diese Pflanzen drauftritt, weil ansonsten backfeiert das. Das heißt, ein hochsensibler Prozess, der braucht, bis die Leute aus dieser erlernten Hilflosigkeit rausgehen, sich auch an die Hand genommen fühlen und tatsächlich ernsthaft anfangen können, zu glauben, dass sich wirklich ernsthaft etwas ändert, was auf der anderen Seite auch nicht ihr Schaden ist.
Paul, du hast eine sehr interessante Vita. Du hast in großen US-Konzernen gelernt, wo, glaube ich, eine etwas offenere, agilere Unternehmenskultur herrscht als in vielen deutschen Unternehmen. Und dann hast du für Private Equity gearbeitet, die ja tendenziell immer dafür stehen, Veränderungsbereitschaft zu wecken, Agilität zu wecken. Du bist aber für Private Equity als CFO in Unternehmen gekommen, die teilweise von Familienunternehmern geführt wurden in den 70er, 80er, 90er Jahren mit dem damalig üblichen patriarchalischen Führungsverständnis. Was für Erfahrungen hast du denn gesammelt in deiner Karriere, wenn du versucht hast, ja wieder mehr Dynamik, wieder mehr Offenheit, wieder mehr Veränderungsbereitschaft in Unternehmen reinzubringen, in die du reingekommen bist?
Ich fange mal mit Beispiel an. Ich glaube, das war sehr krass. Da war ich Central European Controller. Das war eine schreckliche Kultur. Das war, und das wird Jens bestätigen, bedingt durch diese patriarchische Führung, was der Vorgänger CEO gehabt hat, da gab's nur cover your ass. Es war schlimm, ganz schlimm. Und die Abteilungen haben nicht miteinander kommuniziert und so weiter und so weiter. Haben wir das erfolgreich verändert? Teilweise, ich glaube, in meinem eigenen Bereich ist das gut gelungen durch Offenheit und meine eigene Einsatz. Wir haben viel zusammen bewegt. Aber haben wir die Company verändert? Das ist eine schwere Aufgabe geworden, weil gerade bei amerikanischen Firmen denkt die Mannschaft, ja gut, der TAF ist bald raus und dann kommt ein Neuen. Und ich, Hauptsache, ich überlebe und ich halte meinen Kopf ganz weit nach unten. Das war Pepsi-Cola damals. Ich meine, ich war in New York beim Interview und die Überlegung war bei Pepsi-Cola Headquarters in New York, Deutschland zu schließen. Und ich habe ein Interview gehabt mit einer von den Senioren Manager in New York. Er hat zu mir gesagt, Paul, we need a public hanging in Germany. Und ich dachte, aha. Ihr könnt ja vorstellen, was das bedeutet. Da jemand in der Öffentlichkeit opfern. Ja, das fand ich auch schon krass. Aber er war halt New Yorker. Ne? Die sind halt ein bisschen anders. Wir haben ja momentan ein Beispiel von einer in Amerika. Aber dann bin ich gewechselt zu Nike mit meinem damaligen Geschäftsführer von Pepsi-Cola. Und da ist es wirklich gelungen, die Kultur zu verändern. Durch einen nicht patriarchischen Stil, die Leute abholen, die Leute mitnehmen. Und das ist nicht so einfach, aber du musst auch Fehler verzeihen können. Das fällt einem nicht schwer, weil der Druck von Amerika ist auch immer da, ja. Aber das ist gelungen durch Vertrauen, durch Motivation, durch gemeinsame Events und auch Bottoms-up-Reviews und so weiter und so fort. Das ist richtig gut gelungen. Und dann waren die Ergebnisse auch dementsprechend. Und das Schönste war, wir waren alle damals 97 beim Champions League Finale in München. Also wir haben die ganze Firma eingeladen, wo Dortmund 3-1 gegen Turin gewonnen hat, dieser berühmte Tor von Lars Ricken. Und diese Events, boah, ich weiß noch, ich habe bei Dell ein Event gemacht, wo wir im Skigebiet in Österreich waren. Und Dell war auch ein bisschen steif vom Kultur her, war ein bisschen higher and fire. Aber wir haben alle so viel Alkohol getrunken an dem Abend, dass die Kultur am nächsten Tag eine ganz andere war. Ja, da waren Leute per Du, die sich ihr Leben lang gesiezt haben und so weiter. Also man muss die Menschen zusammenbringen, versuchen, dass die offener werden, dass sie sagen, was sie am Herzen haben. Dieser Prozess gegenseitiger Respekt und Anerkennung und so weiter und so, das funktioniert, aber it's fucking difficult.
Ich greife das mal auf, dein Ski-Event in Davos.
Nicht Davos, Davos war zu teuer jetzt.
Ach so, ich habe bei dir an nichts anderes gedacht.
In Sölden.
Das ist ja wie jemand, der ein Depressionsproblem hat und für 6 Wochen in eine Klinik geht, um den man sich dann wunderbar kümmert und wo man sich seines Problems annimmt, der dann wirklich das Gefühl hat, kommt das zarte Pflänzchen sozusagen, ja, es kann sich was ändern und ich komme aus diesem Tunnel raus und dann ist nach Woche 6 das Taxi vor der Tür und bringt ihn dann zurück in seinen Alltag. Und da ist nichts anders. Und dann ist er natürlich nach 6 Wochen nicht so gefestigt, dass er diesen alten Alltag und auch die Erwartungshaltungen der Menschen in seinem Alltag dann ändern kann. Das braucht ja Kraft. So, weißt du, wenn ich jetzt so einen Warmklatsch-Workshop mache, wo die Leute dann sagen, Mensch, cool, wir haben uns alle toll verstanden und wir haben super Offsite gemacht und so, und dann gehe ich zurück in meinen Alltag und alles ist wie bisher, dann ist Frustration letztendlich das Ergebnis. Ich finde diese Übungen miteinander natürlich wichtig, aber sie muss kombiniert sein mit Veränderungen im Alltag. Und es ist wie immer im Leben, es ist immer dasselbe. Führung ist total einfach. Ich bin als Führungskraft, bin ich kulturgebendes Element. Das heißt, ich sage, wie ich erwarte, dass man miteinander umgeht. Und dann muss ich das Unternehmen entsprechend aufstellen und ich muss das Verhalten incentivieren und Fehlverhalten sanktionieren. Dann muss ich die Schlüsselpositionen im Unternehmen besetzt haben mit Menschen, die meinen kulturellen Ansatz teilen und genauso glaubwürdig vorleben, wie ich das tue. Und dann müssen die im Rahmen ihres Verantwortungsbereiches wiederum klar machen, was ist richtig und was ist falsch und muss das incentiviert und sanktioniert werden. Und wenn das stringent und auch mit hoher Echtheit, Glaubwürdigkeit und Qualität gemacht wird auf allen Ebenen, dann kann ich auch Kultur auch sehr schnell verändern. Wenn ich aber nur einen habe im Unternehmen, der eine andere Kultur antreten möchte und der Rest der verantwortlichen Schlüsselpersonen hat immer noch alte Ansätze im Kopf, dann ist das wie im Treibsand. Das heißt, einen Kulturwechsel zu machen alleine als CEO, der mit neuen Ansätzen in Unternehmen reinkommt, ist fast unmöglich. Ich muss tatsächlich Kulturbotschafter im Unternehmen etablieren, in verantwortlichen Positionen, die das in alle Kapillargefäße des Unternehmens tragen, diese Kulturänderung.
Ja, ich wollte nur Jens fragen, würdest du sagen, Jens, dass die Erkenntnis von Human Capital und dessen Wichtigkeit gewachsen ist gegenüber damals Generation Z, Work-Life-Balance und so weiter und so fort, weniger patriarchischer Führungsstil und so weiter? Nehme ich das korrekt wahr aus deiner Sicht?
Also ich habe ja nur meinen Blick aufs Universum und der ist sicherlich nicht repräsentativ. Aber wenn ich dir meinen Blick mal gebe und auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt böse Zuschriften kriegen, egal in welcher Situation ich bin, stelle ich 2 Dinge fest. Zum einen fehlen Key Leadership Skills auf allen Ebenen. Zum zweiten sind die meisten Analphabeten in eigener Sache. Und drittens sprechen die Menschen nicht die richtige Sprache. Ihnen fehlt das Vokabular, um wirklich Mensch zu sprechen. Unsere Arbeitswelt hat sich durch die Jahrhunderte der Industrialisierung immer weiter entfernt vom Menschen. Und selbst wenn ich jetzt zu deiner Frage gerne den Mensch mehr in den Vordergrund stellen wollen würde, fehlt mir manchmal die Methodenkompetenz, das Selbstbewusstsein und der Glaube daran, dass ich das, was ich da tun muss, auch tatsächlich tun kann. Ich hatte vor kurzem wieder einen Workshop. Das war für mich eine Organisation, die in der Transformation ist, von einem patriarchalischen Führungsstil zu einem mehr agilen und partizipativen Führungsstil. Der eine Geschäftsführer patriarchalisch, der andere partizipativ, hat dazu geführt, dass das Unternehmen gespalten ist. Es Lagerbildungen gibt und ich sag mal die Auseinandersetzung auf der ersten Führungsebene über die Frage, was richtig ist, sich durchzieht durch alle Alle Themen. Und die erste Führungsmannschaft natürlich auch eine gewisse Orientierungslosigkeit hat. Und dieser Workshop ist mein erster Workshop gewesen, der absolut krachend gescheitert ist, weil ich das zulassen wollte, dass die Führungsmannschaft erkennt, wie sie miteinander umgeht. Und die Kernfrage, die ich dann hinterher gestellt habe, war: Ihr seid verantwortlich für 5000 Menschen. Jetzt stellt euch vor, diese 5000 Menschen sitzen gerade in einer Sportarena und beobachten euch, wie ihr den Tag genutzt habt, um an diesen wichtigen Themen für die Zukunft dieser 5000 Menschen zu arbeiten. Was glaubt ihr, wäre deren Urteil? Und ich kann euch sagen, ich erlebe immer wieder Führungsteams, die sich ihrer Verantwortung als Führungskraft gar nicht bewusst sind und die sich schon längere Zeit gar nicht mehr intensiv miteinander mit den jeweiligen Rollen beschäftigt haben, um tatsächlich ins Verstehen zu kommen, die nicht reflektieren, wie sie miteinander sprechen. Ich will sagen, lange Rede, kurzer Sinn. In den Situationen, wo ich bin, und das ist ja auch biased, ne? Weil wenn alles perfekt läuft, dann braucht es mich ja vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber da fehlen wirklich fundamentale Skills im Umgang miteinander und in der Führung von mittelständischen Unternehmen.
Ich bin begeistert, wie wir jetzt hier schon reingekommen sind ins Gespräch. Wir sind eine Viertelstunde drin und ich glaube, wer die Viertelstunde nochmal zurückspult und sich Notizen macht, wird schon eine ganze Menge Stichpunkte finden, wie er selber oder sie selber an der Unternehmenskultur arbeiten kann. Ich würde gern im zweiten Teil unseres Gesprächs auf ein paar konkrete Situationen eingehen und wirklich von euch mal ein paar Ratschläge haben, wie man damit umgeht. Phänomene, die man immer wieder findet in Anführungszeichen kaputten Teams oder Organisationen. Ich fange mal an. Erstes Stichwort: Umgang mit Angst, Lähmung, fehlender Veränderungsbereitschaft. Wie konkret oder mit welchen Touchpoints, mit welchen Methoden kann man als Chef Angst und Blockaden lösen, um ja vielleicht wieder mehr Mut zu erzeugen, auch Dinge anzupacken, Fehler zu machen?
Ganz einfach. Offenheit und Vertrauen. Mit den Menschen offen reden, lass sie mal sprechen. Immer das Erste, was ich gemacht habe in meiner Karriere, war Gespräche mit meinen Teams führen, auch meistens alle im Team. Ja, war nicht immer so einfach, aber die haben sich dann ausgekotzt, wie die Führung waren im Unternehmen, was sie verbessern wollen im Unternehmen, aber keiner hört zu, ja, und so weiter. Und das war so ein Bereinigungsgespräch. Ich weiß nicht, ob man diesen Begriff benutzen kann. Ja.
Aber Gegenfrage von mir, ja. Wenn die früher in der Situation waren, wo sie gestraft wurden, wenn sie Sachen offen ausgesprochen haben, und die kennen dich jetzt noch nicht als neuen Chef, da wird dir erstmal eine gewisse Vorsicht sein, sich nicht komplett zu demaskieren. Jens, du nix, das ist eine schwierige Situation, oder? Dass man diese Offenheit nicht bekommt, auch wenn man sie will.
Ja, Michael, du hast recht. Aber das liegt an dem Führungskraft, dass er das dann auch natürlich lebt. Und peu à peu gewinnst du Vertrauen. Und das sind Leute, die Vertrauen suchen. Sie haben es sogar eilig. Also sie geben dir auch the benefit of the doubt, weil sie geholfen werden wollen. Ja, also das geht schon ziemlich schnell, finde ich.
Also Vertrauen ist das Gefühl, dass der andere mir nicht schaden will. Und du musst ihnen kontinuierlich das Gefühl geben, dass du ihnen nicht schaden willst. In allem, was du tust, in allem, was du sagst, in der Art und Weise, wie du bist, in jeder Situation. Weil wir dürfen nicht vergessen, Menschen beobachten einander. Im Arbeitskontext schaue ich mir genau an, was machen denn meine Führungskräfte? Und warum beobachte ich, mal wieder ganz profan, biochemisch, ne? Ich muss beobachten, um sicherzustellen, dass meine Sicherheit, meine Perspektive und meine Kontrolle nicht in Gefahr sind. Überlebensinstinkt. Also, und wer ist für mich existenziell? Das sind meine Chefs und meine Peers. Und natürlich beobachten wir uns kontinuierlich. Und wenn ich den Chef beobachte und der Chef, Beispiel, checkt mit mir an einer Messe im Hotel ein und raunzt die Rezeptionistin an und will aber von mir Offenheit und sagt, wie wichtig es ist, dass man freundlich miteinander umgeht und vertrauensvoll und so weiter. Wie glaubwürdig ist denn der für mich? In einer Sekunde hat der für mich an Glaubwürdigkeit verloren. Das heißt, als Chef muss ich immer im Kopf haben, ich werde 24/7 beobachtet und ich muss tatsächlich sicherstellen, dass das, was bei den Menschen ankommt, das, was sie beobachten, nicht zu der Bewertung führt, dass ich ihnen schaden will. Und wenn ich mit diesem Mindset durch die Gegend gehe, dann wächst das Vertrauen nach und nach.
Vielen Dank, du bist ja tief drin, aber die Formulierung nicht schaden will, das gefällt mir nicht. Ich würde eher so, dass der Paul oder der Jens, die wollen mich fordern, die wollen mich weiterbringen.
Ja, yeah, I get it, but it's about trust. Um Vertrauen zu erringen, muss ich das Gefühl haben, dass du mir nicht schaden willst. Weil wenn ich das Gefühl habe, dass du mir schaden willst, also indem du zum Beispiel, keine Ahnung, mich ausspielst bei einem Projekt, wo du dich über mich erheben willst, wo du meine Ideen für deine verkaufst, wo du mich vor anderen bloßstellst, wo du mich in Informationsflüsse nicht mit einbeziehst, wo ich eigentlich reingehöre, wo du in meinen Verantwortungskreis reinregierst, obwohl das meine Sache ist, wo du mir ein Mandat gibst, mir aber hinterher die Berechtigung entziehst, das Mandat auch umzusetzen. Das sind alles die Dinge, die bei mir ankommen als Bewertung, der will mir schaden.
Ja, aber du beschreibst gerade einen Arschloch, oder?
Nein, ich beschreibe das tägliche Leben im Unternehmenskontext.
Nee, ich meine diese Dinge, die du jetzt ausgeführt hast, das kann nur von einem Arschloch kommen.
Nein, da muss ich dich auch insoweit runterholen. Der Gegenüber muss kein Arschloch sein. Es reicht, wenn ich ihn als solchen wahrnehme. Weil am Ende des Tages, ob ich etwas bedrohlich finde oder nicht, es ist meine Entscheidung, das findet im Kopf statt. Ja, das heißt, das, was ich beobachte, die Bewertung dessen, die findet in meinem Kopf statt. Und das muss kein Arschloch sein, der kann beste Intentionen haben. Aber wenn das bei mir aufgrund meiner Erfahrung, meiner Glaubenssätze, meiner Historie für mich als bedrohlich angenommen wird, dann ist es nun mal als Bedrohung wahrgenommen. Und dann gehe ich in Flucht, Kampf, Erstarren, Todstellen. Ob das richtig ist oder nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einander helfen, das, was wir bewerten, auch richtig zu bewerten. Wir brauchen also mehr Bewertungshelfer im Unternehmen. Und das ist auch eine Führungsaufgabe. Wenn du sagst Offenheit und klare Kommunikation, dann ist das nichts anderes, als mit Menschen so zu sprechen, so zu interagieren, dass sie hoffentlich die Sachen genauso bewerten, wie du es wünschst.
Sehr gut. Resümee von mir: Vertrauen geben, Vorbildfunktion ausüben, um dieses Thema zu machen. Wir stehen vor der nächsten Hürde bei dem Makeover der Unternehmenskultur. Grummeln in der Organisation, das kennen auch viele von uns. Ein Teil der Kollegen ist super negativ, sieht in jeder Ansprache und jeder Entscheidung der Führungsetage nur das Negative. Und je größer die Gruppe der Miesmacher ist, desto stärker zieht das Gemeckere ja auch die eigentlich Motivierten mit runter. Gerade wenn die Orientierung fehlt, weil neue Leute an Bord kommen. Wie löst man dieses Problem, dass ein Teil der Leute doch recht offen gegen die Veränderung agitiert, beziehungsweise mit der eigenen negativen Meinung nicht hinterm Berg hält? Wie kann man verhindern, dass sich da ein negatives Narrativ festsetzt?
Entlassungen.
Ja, okay, also wir haben schon mal mit dem Ende angefangen, ne? Also wenn gar nichts mehr geht, dann müssen wir tatsächlich entlassen. Aber nochmal, wenn ich jetzt meiner Idee folge, da ist jemand, der bewertet etwas, was er wahrnimmt, für sich als negativ, als bedrohlich. Ja, und geht deswegen in den Kampf, ne? Also er meckert, er motzt, er stellt sich quer, er macht nicht mit. Das ist ja ein Kampfverhalten. So. Wie kann ich das machen? Also erstens muss ich annehmen, dass er das so bewertet, wie er das tut. Fertig. Das muss ich annehmen. Dann ist die Frage, ich muss verstehen, wie er zu dieser Bewertung kommt. Dann muss ich ihm helfen, seine Bewertung zu adjustieren. Indem ich ihm helfe, seine Bewertung selber zu hinterfragen oder indem ich ihm die Möglichkeit gebe, neue Touchpoints, Beobachtungspunkte zu sammeln, die ihn von seiner Bedrohungsanalyse wegbringt. Also sprich, als Betroffener zu beteiligt machen. Also zum Beispiel zu sagen, okay, wie sieht's aus? Ich nehme deine Kritik auf, gar kein Thema. Mir ist aber wichtig, dass wir hier keine Problemdiskussion haben, sondern lösungsorientiert arbeiten. Und ich möchte gerne, dass du dich hinsetzt und mit mir mal mögliche Lösungen besprichst, wie wir diese Thematik angehen können. Also ihn mit reinnehmen und über diese Diskussion auch sicherstellen, dass er vielleicht das eine oder andere auch mal adjustiert, so lange, bis es eben für ihn nicht mehr bedrohlich ist. Und auch tatsächlich, dann kommen wir zum Punkt vom Paul, wenn jemand so, ich sag mal, erlernt hilflos ist und so sehr in der Ablehnung ist, dass er sich nicht mehr verändern kann oder verändern will. Auch das gibt's natürlich. Gaußsche Verteilungskurve, die letzten 20% kriegst du nie. Dann ist die Frage, gibt es etwas innerhalb der Organisation, was ich an Aufgaben geben kann, wo er wenig, ich sag mal, Negatives bewirken kann und vielleicht auch wieder positive Stimmung kriegt. Oder aber ich muss ihn tatsächlich rausnehmen, weil am Ende des Tages der faule Apfel im Obstkorb, ne, das kennen wir ja alle, das Bild, energetisch setzt sich das fort. Deswegen sagen wir auch zum Beispiel, es ist ganz, ganz wichtig im Umkehrschluss, dass ihr die grundoptimistischen Menschen im Unternehmen, egal auf welcher Position, egal auf welcher Hierarchiestufe die sind, unbedingt identifizieren müsst, schulen müsst und den Leuten den Auftrag geben müsst, in ihrem unmittelbaren Umfeld gute Stimmung zu machen. Weil auch das energetisch sich natürlich auch weiterträgt und ausbreitet. Also die Energiegeber identifizieren und aktiv einsetzen für die Transformation. Die Energienehmer identifizieren, versuchen, positiv mit einzubinden. Wenn das nicht gelingt, dann tatsächlich woanders hingeben oder entlassen.
Ja, du hättest selbst nicht besser sagen können. Ich bin auch nicht der Erste, der zu Entlassungsmaßnahmen greift. Aber ich denke an ein paar Beispiele. Das war bei Nike so. Wir haben wirklich einen negativ denkenden Mensch, der sehr zynisch war, auch gegenüber die Kollegen im Vertrieb. Dann habe ich gesagt, lass uns das doch gemeinsam ändern. Ja, und ich habe es versucht, aber immer wieder ging es zurück in seine zynische. Haben die Vertriebsleute dann bei mir angerufen, bla bla bla. Die haben natürlich sich ausgekotzt bei mir. Aber das muss man offen angehen. Das ist ja kein Geheimnis in der Gruppe, dass du da so einen negativ denkenden Mensch hast. Das wissen die anderen Menschen auch. Und ich finde, die Offenheit ist da wichtig, das Problem erkannt zu haben und auch die Bereitschaft zu haben, die Lösung, auch wenn es tough ist, auch zu machen. Ja, das erwartet das Team auch.
Die Frage stellt sich ja umso dringender, wenn es bei diesen Personen um Führungskräfte geht, zweite Führungsebene, die ja super wichtig ist, glaube ich, im Change-Prozess, wenn ich alles richtig verstanden habe in unseren ersten 40 Podcasts. Ja, wenn ich da so eine Person habe, die dem Wandel negativ gegenübersteht, da muss man natürlich deutlich schneller reagieren und im Zweifel auch austauschen. Würdest du sogar so weit gehen, Jens, zu sagen, das wichtigste Merkmal für die zweite Führungsebene ist, diese positiven Energiegeber zu identifizieren?
Ich sage mal, Führungskräfte haben zwei Hauptaufgaben. Das ist der Chef-Sinnstifter und der Chef-Hindernis aus dem Wegräumer. So, und wenn ich weder bereit bin, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, also sprich sicherzustellen, dass meine Directs alles haben, was sie brauchen, um ihrer Verantwortung nachkommen zu können, und wenn ich keinen Sinn sehe in dem, was ich tun muss und auch diesen Sinn nicht nach unten weitergeben muss, dann habe ich ganz klar meine Aufgaben verfehlt. Und jemanden, der das als sinnlos bezeichnet, das sind zum Beispiel Aussagen wie, ja, so einen Blödsinn brauchen wir nicht. Also es sagte tatsächlich in einem meiner Workshops einer Führungsebene zweimal, da ging es um das Thema Visionsarbeit, ne, Strategie, Vision, Mission, so. Dann sagte er, er bräuchte keine Vision, er geht halt einfach so zur Arbeit. Da musste ich mal kurz schlucken, weil das heißt natürlich, dass er genau das nach unten durchgibt. Und wie will ich denn eine Truppe von mehreren tausend Leuten für etwas begeistern, wenn der Chef schon sagt, es ist sinnlos und Sinn ist sowieso überbewertet, das ist völliger Blödsinn. Da kann ich Ihnen noch mal kurz daran erinnern, als Chef, was richtig und was falsch ist und wie ich möchte, dass man miteinander umgeht. Und dann bin ich im Bereich der Sanktionierung. Wenn er das nicht umsetzt, dann muss ich sanktionieren. Und die Sanktion bei einer Führungskraft, die sieht unter Umständen anders aus bei einer Arbeitskraft auf den unteren Ebenen, weil seine Breitenwirkung eine völlig andere ist. Also da muss ich natürlich konsequenter sein, schneller sein, weil nochmal, unsere Mitarbeitenden beobachten uns Führungskräfte 24/7. Und wenn ich denen einen Beobachtungspunkt gebe, der alles das, was ich selber an Message in die Runde sende, ständig konterkariert, dann ist das nicht tragbar.
Ich habe noch einen Punkt für euch. Für wie sinnvoll haltet ihr Blut, Schweiß und Tränenreden, wenn eine Führungskraft den Churchill macht oder den Rappatoni macht und mal wirklich auf den Tisch haut? Kann positives Aufweckungserlebnis sein, kann aber natürlich auch die Angst neu schüren. Was ist eure Erfahrung? Gut oder schlecht?
Wie sagt der alte Banker in mir? It depends.
Ja, genau.
Dann mal los, Jungs.
Naja, ich sag mal so, wenn ich jetzt in eine Kultur reingehe, die sowieso schon angsterfüllt ist, die geprägt war von jahrelanger Intransparenz, wo die Menschen also überhaupt keine Ahnung haben, was geht da eigentlich vor. Dann kann natürlich so eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede plötzlich wie ein Vorschlaghammer die Leute umhauen, weil sie damit nicht gerechnet haben und auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also wie gesagt, Säbelzahntiger, ne? Ich bewerte das als bedrohlich. Was erreiche ich dann? Dann erreiche ich, dass die Leute Kampf, Flucht, Erstarren, Todstellen sicherlich nicht in ihrer besten Kraft sind. So, das heißt, ich muss so eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede dann immer auch unbedingt verbinden mit der Handreichung und der Unterstützung und dem festen Glauben an das Gelingen der Mission und klaren Handlungsanweisungen, was das für die Leute tatsächlich im Alltag bedeutet und weshalb das Ganze auch ertragbar und umsetzbar ist. In einem Umfeld, wo die Leute alle ein Growth Mindset haben, da ist es überhaupt kein Thema, weil die Leute sind agil, die sind auf ständige Änderungen eingeschworen, die haben ihren Skill hochentwickelt, was Adaptability angeht und so weiter. Da kann ich auch mal einen raushauen und sagen, Leute, ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Also das ist kontextbezogen und das hat was zu tun mit der Kultur, auf die ich da treffe, mit der Historie und mit der Fertigkeit und den Fähigkeiten der Mitarbeitenden, mit diesen Situationen umzugehen. Also organisatorische Resilienz.
Ja, und ich glaube, Konfrontation ist immer willkommen, wenn es nicht destruktiv ist. Ja, also ich glaube, das Thema kann man offen halten. Ich muss aber konstruktiv bleiben. Das erwarte ich von einer Führungspersönlichkeit. Und das erwartet die Mannschaft auch. Man muss auch den Finger in die Wunde legen und auf die Dinge aufmerksam. Dafür wird Führungskräfte auch bezahlt. Ja, es ist ja nicht nur eine Harmonieshow. Ja, we all love each other und bla bla bla. Sondern es muss wirklich auch, ich finde, eine Kultur, das haben wir bei Nike auch gepredigt, ein Confrontation, Constructive Confrontation und Dealing with Ambiguity. Das war bei Nike the buzzword.
Ja, ja, genau.
Dealing with Ambiguity.
Aber auch da muss man vorsichtig sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Patrick Lencioni, 5 Dysfunctions of a Team, wunderbares Modell, die 5 Pyramidenebenen von High-Performance-Teams. Das, was du sagst, Paul, ist total richtig. Ich brauche die Konfrontation. Ich brauche die offene Konfrontation in der Sache. Das funktioniert aber nur, das ist der zweite Layer. Der erste Layer ist Vertrauen. Ich gehe mit dir nur hart ins Gericht und konfrontiere dich in der Sache hart, wenn ich als Mensch glaube, dass ich bei dir sicher bin. Ich gehe nur, ich sag mal, die extra Meile, um Dinge mit dir auszufechten, um gemeinsam die beste Lösung zu erarbeiten, wenn ich nicht die Sorge habe, dass du mir das hinterher in den Nacken schlägst. Deswegen in Organisationen, wo kein Vertrauen herrscht, zu erwarten, dass die Leute in den Konflikt gehen, das ist hoffnungslos. Du musst erst ein Grundvertrauen schaffen und den Leuten tatsächlich den Glauben geben, dass die Konfrontation nicht sanktioniert wird. Das heißt also, erst Vertrauen, dann Konfrontation. Und Konfrontation einfordern bringt überhaupt nichts, weil die Leute das mit der Sorge verbinden, dass es ihnen zum Nachteil gereicht.
Wir haben hier wirklich Tipps ohne Ende gehört und trotzdem kommen wir langsam zum Ende unserer Zeit. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage, eine Abschlussaufgabe für euch beide. Um das Ganze zu resümieren, hätte ich gerne von jedem von euch beiden euren 3-Punkte-Plan zur Reparatur einer kaputten Unternehmenskultur. Jens, welche 3 Punkte enthält der Alsleben-Plan?
Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen.
Danke. Und Paul, wie sieht dein 3-Punkte-Plan aus?
Wie kommt man dahin zum Vertrauen? Ich glaube, dann geht es um Offenheit, Ehrlichkeit und Authentizität. Und dadurch gewinnt man Vertrauen. Ich glaube, Vertrauen kann man auch schneller gewinnen, als man denkt. Ich finde, man kann es auch nach einem guten Gespräch, weiß man, ob man jemand eher vertrauen kann oder misstrauen kann.
Vertrauen muss ich auch erstmal schenken.
Das ist ein schönes Schlusswort für unseren Podcast zur Reparatur einer kaputten Unternehmenskultur. Wer oberflächliches Geschwafel erwartet hat, ist leider enttäuscht. Ich habe versucht, möglichst viele Tipps rauszuholen und ich glaube, Jens und Paul haben mehr als geliefert. Wer sich das nochmal in Ruhe anschaut, wird wirklich einen schönen Matchplan bekommen, falls ihr da draußen mit dieser Situation konfrontiert seid. Lieber Jens, lieber Paul, ich danke euch für dieses Gespräch.
Gerne.
Gerne.
Was ich mitnehme aus unserem Podcast ist, es ist immer wert, daran zu arbeiten, eine Unternehmenskultur wieder auf Vordermann zu bringen. Es erfordert gewisse Dinge, aber es ist auch kein Rocket Science. In diesem Sinne, never stop fighting. Ich verabschiede mich für heute von euch mit eurer TPE-Kur von heute. Das waren Jens, Paul und Michael. Bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast. Bleibt aufrecht und gesund. Auf bald.